Wir wissen, dass die Gene eigentlich den geringsten Einfluss aufs Altern haben.
Okay, das hätte ich.
Also das sind um die 20%, manchmal liest man 15, manchmal 30, mehr ist es nicht. Der Rest sind tatsächlich Lebensstil- und umweltbezogene Faktoren, die hier eine Rolle spielen.
Hallo und herzlich willkommen zu Hallo Gesundheit, einem Podcast von der CSS. Ich bin der Manuel und ich gehe mit Menschen spazieren, die viel über ein bestimmtes Gesundheitsthema wissen. Entweder weil sie Fachpersonen sind oder weil sie selber Erfahrung mit dem Thema haben. Heute geht es um das Thema Biohacking und für das würde ich gerne mit einer Expertin reden, mit der Christina Röcke von der Uni Zürich. Herzlich willkommen im Podcast, Christina.
Vielen Dank, Manuel.
Könntest du dich ganz schnell vorstellen? Wer bist du?
Klar, ich bin Christina Röcke, ich bin Psychologin mit dem Schwerpunkt Entwicklung im Erwachsenenalter und Alter. Ich bin Co-Direktorin am Healthy Longevity Center der Universität Zürich. Wir beschäftigen uns also mit Fragen zur gesunden Langlebigkeit und dem gesunden Altern. Und da interessiert mich vor allem das Wohlbefinden und die Entwicklung des Wohlbefindens im Erwachsenenalter und Alter, aber auch die verschiedenen Aktivitäten im Alltag, die einen Beitrag für Gesundheit und ein gutes Altern leisten.
Das ist ein super Stichwort. Was hast du heute schon für dein Wohlbefinden gemacht, für deinen Körper?
Ja, ich habe tatsächlich mittwochs eigentlich meinen freien Tag. Und,
ich fühle mich geehrt, dass du trotzdem mit mir spazieren.
Das macht mir Spaß. Siehst du? Und ich bin da typischerweise beim Sport. Und
was machst du für Sport?
Tatsächlich Krafttraining. Mhm. Und das mache ich in der Regel mit einer Freundin zusammen. Das heißt, hinterher wartet dann immer noch das gemütliche Kaffeetrinken. Und das ist eigentlich eine ganz gute Kombination aus sich zu bewegen und sich so ein bisschen zu verausgaben und danach auch noch so ein bisschen über alles Mögliche sich auszutauschen.
Also für Körper und Geist.
Genau, das ist eine gute Mischung.
Jetzt geht es ja heute um das Thema Biohacking im Spezifischen. Das ist ein Begriff, den man vielleicht einmal aufgeschnappt hat, aber nicht ganz genau weiß, was es eigentlich bedeutet. Kannst du das schnell definieren? Was heißt das?
Ja, unter Biohacking laufen so ganz verschiedene Ansätze eigentlich auf biologischer, körperlicher Ebene in typischer Weise in dem Zusammenhang in den Alternsprozess einzugreifen und mit dem Ziel, den positiv zu verändern. Also bestimmte Prozesse, die alternsbedingt nicht so gut mehr laufen, aufzuhalten oder im Extremfall sogar zu umzukehren sozusagen.
Also dass Unsterblichkeit am Schluss das Thema wird sogar?
Das ist die extremste Form davon, okay. Genau. Aber das ist nicht alles, was darunter zu fassen ist. Aber im Extrem gibt es Leute, die das verfolgen als Ziel.
Im anderen Gespräch rede ich ja mit dem Luca Hintermann. Er ist einer, der selber in einer gemäßigten Form Biohacking praktiziert. Aber das heisst bei ihm jetzt einfach wirklich, dass er einen gesunden Lebensstil einfach pflegt. Mhm. Aber dann gibt es wie noch extremere Formen von Biohacking, also wo man wirklich in den Körper eingreift, chemisch und biologisch.
Genau, also da gibt es ganz viel an Forschung, wie man auf pharmakologischer Ebene, aber auch auf zellulärer Ebene, auch in der Identifikation von genetischen Markern, die sozusagen für alternsbedingte Prozesse stehen und da zu versuchen herauszufinden, wenn ich an diesen Prozessen etwas verändere durch Zugabe bestimmter Medikamente oder durch Veränderung von bestimmten genetischen Parametern, was dann sozusagen an möglichst positiven Effekten in Bezug auf zum Beispiel Zellalterung oder andere krankheitsbedingte Parameter sich da identifizieren lässt, dass das positiv beeinflusst wird.
Also dass man dann mit der Alterung der Zellen kann stoppen, wenn man gewisse Gene vielleicht kann beeinflussen kann?
Genau, das Problem ist so ein bisschen, es gibt alleine über 50 genetische Marker, die identifiziert worden sind, die mit Langlebigkeit in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel auch Studien von Menschen, die besonders alt werden, zum Beispiel 100-Jährige. Das Problem ist so ein bisschen, oder die Herausforderung ist, dass ich eben mal diese über 50 genetischen Marker habe und es völlig unklar ist, was genau davon jetzt welchen Beitrag für welchen Aspekt des Alterns eigentlich hat.
Also, das ist mega spannend. Also ich meine, es sind ja auch alles individuelle Personen. Also es ist ja auch,
genau,
wo in unterschiedlichen Umfeldern leben.
Genau.
Das heißt, es gibt so viele Variablen, die nicht klar sind wahrscheinlich.
Genau, also du sprichst ganz wichtige Punkte an. Also zum einen ganz simpel betrachtet ist Altern sowieso schon ein sehr komplexer Prozess, der aus ganz verschiedenen Aspekten besteht. Und der biologische Alternsaspekt ist auch nur einer davon. Aber selbst der biologische Alternsaspekt ist hochkomplex und besteht aus ganz vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Sodass es relativ herausfordernd ist, den einen ausschlaggebenden Faktor identifizieren zu wollen, der dann tatsächlich zu Langlebigkeit wirklich beiträgt.
Kann man da irgendetwas sagen, warum werden die einen Menschen älter als die anderen? Also gibt es irgendwie gesicherte Erkenntnis?
Nicht abschließend. Wir wissen, dass die Gene eigentlich den geringsten Einfluss aufs Altern haben.
Okay, das hätte ich.
Also das sind um die 20%, manchmal liest man 15, manchmal 30, mehr ist es nicht. Der Rest sind tatsächlich Lebensstil- und umweltbezogene Faktoren, die hier eine Rolle spielen.
Und kannst du dort so wie etwas nennen, wo besonders einen grossen Effekt hat?
Jetzt was wir hier machen, ist schon mal nicht schlecht.
Sehr gut,
also tatsächlich ist es so, neben diesen ganzen Interventionen, die so unter diesem Titel Biohacking laufen, ist, wo wir eigentlich relativ wenig konsistente Ergebnisse dazu haben, was da wirklich in Bezug auf Langlebigkeit hilft. Gibt es Lebensstilfaktoren wie körperliche Bewegung, die steht da eigentlich an allererster Stelle, wo wir wissen aus längsschnittlichen Studien, aus epidemiologischen Studien, dass die oder dass das einen sehr konsistenten und replizierbaren Effekt auf körperliche Gesundheit hat und Fun Fact, auch auf psychologische Gesundheit und Lebensqualität. Dann wissen wir, dass genügend Schlaf, Reduktion von Stress, ist oft oder in bestimmten Lebensphasen leichter gesagt als getan, auch zum Beispiel Reduktion von Stress in der Kindheit ist gut, auch für ein gelingendes Altern. Eine ausgewogene Ernährung. Soziale Beziehungen.
Ah, spannend, dass du das sagst, weil wir haben gerade Erfolg gehabt zu gesunden Beziehungen.
Und auch da gibt es ganz viel Individualität. Also es gibt nicht, dass man sagt, jeder muss jetzt 5 Freunde haben und jeder muss 3-mal am Tag mit irgendwem telefonieren. Das ist oftmals ganz individuell. Aber dass man Menschen hat, auf die man sich verlassen kann, dass man Menschen hat, die einem nahestehen, das ist total zentral. Das heißt, es gibt in all diesen Bereichen sehr gesicherte Befunde dazu, dass die zu einem gesunden Leben gut beitragen können.
Jetzt hat es ja auch noch den Ausdruck von der Blue Zones gegeben, von der blauen Zone, wo der Autor Dan Büttner prägt hat. Also, dass Menschen in gewissen Gebieten älter werden als in anderen. Also zum Beispiel in gewissen Orten Griechenland, Japan, Costa Rica, aber auch Sardinien.
Genau.
Was die Menschen laut ihm gemeinsam haben, ist, dass sie sich all weitgehend pflanzlich ernährend, nicht rauchen, eingebettet sind in eine Familie, sich sozial engagieren und sich genug bewegen. Das sind jetzt auch ein paar Faktoren, die du schon gesagt hast.
Genau.
Ist das Konzept von der Blue Zones etwas, das verhebt, wissenschaftlich?
Es wird diskutiert. Also was man sicherlich sagen kann, ist, dass das, was man an diesen Blue Zones sieht, dass dort sozusagen Menschen sehr lange leben, die Faktoren, die man da identifizieren kann, decken sich mit dem, was wir ohnehin schon wissen. Was sind gute Determinanten, die einen hohen Vorhersagewert haben für Gesundheit im Verlauf des Lebens und auch im hohen Erwachsenenalter? Es gibt meines Wissens aber auch eine Diskussion dazu, inwiefern es wirklich nur diese bestimmten geografischen Zonen gibt oder es nicht auch andere Gebiete gibt, in denen ähnlich viele Menschen sozusagen sehr alt werden. Auch die Schweiz hat eine sehr gute Lebenserwartung, die sehr, sehr hoch ist im Durchschnitt weltweit in den Industrienationen, also mit vergleichbaren Ländern. Insofern, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass in diesen blauen Zonen es viele Hinweise darauf gibt, dass es Lebensstilfaktoren sind und nicht nur der Klassiker Bewegung und Ernährung, sondern ganz klar, das haben diese Zonen auch gezeigt, diese soziale Einbettung, was mit einhergeht oftmals mit einer Form von positiver sozialer Kontrolle, dass man so ein bisschen aufeinander achtet. Und auch, wenn man genau hinguckt, dass die Menschen in diesen Zonen oftmals davon berichten, dass sie ein aus ihrer Sicht noch sehr respektiertes Mitglied auch der jeweiligen Community und der jeweiligen Gesellschaft sind. Also dass da tatsächlich auch weiterhin möglich ist, unabhängig vom Alter, sich sinnvoll in die Gesellschaft und in die Gemeinschaft einzubringen.
Also, dass das Alter echt positiv konnotiert ist, dass es nicht einfach so abgewertet
das ist,
wird.
Genau, dass es zumindest nicht damit einhergeht oder nicht damit korreliert, dass man den sozialen Status dermaßen verliert, dass man nicht mehr Teil, sozusagen auch ein beitragender Teil der Gemeinschaft sein kann.
Also du hast mir im Vorgespräch auch das schon angetönt, oder? Dass es sehr wichtig ist, dass es nicht Altersdiskriminierung gibt, weil genau. Das auch einen Einfluss hat wiederum auf ein gesundes Alter.
Ja, genau. Also das ist eben noch ein weiterer Punkt, den ich sozusagen beim Thema Biohacking zumindest bedenkenswert finde, dass das Bild, wir haben als Gesellschaft ein Bild vom Altern, wir haben auch ein Bild von jungen Menschen typischerweise. Dieses gesellschaftliche Bild übernehmen wir als Kinder zunächst mal. Und je älter wir selbst werden, desto mehr Erfahrung machen wir ja auch mit dem eigenen Älterwerden. Und da bildet sich sozusagen unser eigenes Alternsbild daraus. Und dieses Alternsbild kann typischerweise unterschieden, entweder sieht man dem Alter oder spricht man dem Alter noch ein gewisses Entwicklungspotenzial zu, ne? Auch ein Gestaltungsmöglichkeiten, oder denkt man, also mit dem Alter geht eigentlich alles nur noch den Bach hinunter. Es ist eigentlich nur gekennzeichnet durch Defizite. Und je nachdem, ob ich ein positives oder eben eher negatives Altersbild habe, zeigen sich sowohl experimentell, aber auch im Längsschnitt, also wenn man Menschen über die Zeit anschaut, große Unterschiede in den Verlaufen von körperlichen Erkrankungen, von kognitiver Gesundheit, auch auf physiologischer Ebene sich tatsächlich Unterschiede, zum Beispiel in Biomarkern, also bestimmte körperliche Parameter, die das Risiko einer Demenzentwicklung anzeigen. Es ist tatsächlich sehr, sehr eindrücklich, dass es sogar einen Effekt hat auf die durchschnittliche Langlebigkeit. Dass nämlich zum Beispiel Menschen mit einem positiven Altersbild im Durchschnitt 7,5 Jahre länger leben.
Das ist schon als mega andere.
Und das ist Zahl, schon, ja. Finde ich, eine Zahl, die, ja. Wo man sagen muss, da gibt es auch große Varianz drumherum. Ja. Das möchte ich nicht unter den Tisch kehren. Aber dieser Effekt ist da. Er ist sehr robust gezeigt und macht doch deutlich, dass die Art und Weise, wie wir auch umgehen mit sozusagen den Veränderungen, die altersbedingt passieren und welche Interventionen wir da fördern, dass das ganz doll mitbestimmt, letztendlich, wie wir alt werden.
Vorher hast du angesprochen, die Lebenserwartung auch in der Schweiz ist sehr hoch. Die ist nach wie vor immer noch am Steigen jetzt. Das heisst, bis wann steigt die noch weiter? Also gibt es irgendwann, blöd gesagt, ist man irgendwann bei Unsterblichkeit angelangt? Oder?
Das ist eine gute Frage. Der Alternsprozess als solcher ist momentan tatsächlich, auch wenn es unheimlich viel und auch faszinierende Forschung gibt, immer noch nicht vollständig, also bei weitem nicht vollständig verstanden. Was man nach heutigem Wissensstand sagen kann, ist, dass es da durchaus ein Limit zu geben scheint. Also momentan die Informationen, die bislang vorliegen, meines Wissens, besagen, dass so bei 120, 130 irgendwann tatsächlich Schluss ist, dass es zumindest keinerlei Hinweise darauf gibt, die vertrauenswürdig sind, dass es deutlich darüber hinausgehen kann. Was wir sehen momentan ist, dass die, gerade in den letzten 100 Jahren, die durchschnittliche Lebenserwartung enorm gestiegen ist. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte von verbesserter Hygiene, verbesserter medizinischer Versorgung, geringerer Säuglings- und Müttersterblichkeit und so. Und dass auch der Anteil der gesunden Jahre am Steigen ist, aber nicht ganz so schnell wie die durchschnittliche Lebenserwartung. Und ich denke, bei dieser Anzahl der gesunden Jahre, da werden wir noch weiteres Wachstum sehen.
Das ist ja eigentlich das, was wichtig ist letztlich, oder?
Ganz
also
genau.
Der Hinvegetieren im Altersheim ist ja dann nicht so wünschenswert.
Ist typischerweise einfach, nicht das Bild, was sozusagen attraktiv ist, genau.
Jetzt würde mich noch interessieren, welche Biohacks sind überhaupt sinnvoll? Ein spezifisches Thema, das mich sehr interessieren würde, ist Eisbaden. Gibt es dort Evidenz eigentlich?
Eisbaden ist einfach eine so eine Sache, die für manche Leute ein großes Hobby ist oder sehr zu ihrem Wohlbefinden beiträgt. Es gibt ja in Finnland eine lange Tradition sozusagen, dass das Effekte haben kann aufs Wohlbefinden in dem Moment, glaube ich, sofort. Dass es da Nachweise gibt, die im breiten Stil auf den Menschen übertragbar tatsächlich Effekte gibt, am Ende auf Langlebigkeit, die sind mir nicht bekannt.
Okay.
Also ich denke, es gibt da einiges an Dingen, die momentan da so kursieren, die einfach, wenn dann aus sehr limitierten Studien kommen, noch nicht für den Menschen erprobt sind und wo auch noch nicht ganz klar ist, wie sozusagen das tatsächlich sich auf gesunde Gesundheit im weiteren Sinne, im längeren, am Ende des Lebens auswirken.
Wie ist denn mit Nahrungsergänzungsmitteln auch noch?
Ja, bei den Nahrungsergänzungsmitteln, das ist auch so eine Sache, die sind oftmals so gering dosiert, dass auch da eigentlich der Effekt minimal ist. Und es auch da so gut wie keine wirklich gute Evidenz gibt, dass das bei Menschen und auch bei der Unterschiedlichkeit von Menschen tatsächlich per se nachweislich zu irgendeinem lebensverlängernden oder gesundheitsverlängernden Effekt führt. Gerade bei Ernährung ist es super personalisiert zu betrachten, weil die Effekte da tatsächlich einfach nicht generalisierbar sind von Mensch zu Mensch.
Es ist auch immer wieder in den Medien gewesen, dass viele Leute so Nährstoff-Bluttests machen, um genau herauszufinden, was brauchen sie, was fehlt ihnen. Was auch recht teuer ist, auch für die Allgemeinheit. Wie sinnvoll ist das?
Also ich bin sicherlich keine Ernährungswissenschaftlerin, aber auch da, denke ich, muss man beachten, wenn es personalisiert ist und personalisiert dann nicht meint, dass man doch auch immer nur wieder mit irgendeinem Mittelwert, der über Personen hinweg gewonnen wurde, vergleicht, ist es zumindest besser, als wenn man allen Leuten das Gleiche gibt. Es gibt andere funktionale Parameter, wie zum Beispiel den Sauerstoffgehalt im Blut bei körperlicher Anstrengung oder die Handkraft. Es gibt funktionale Parameter, die, sage ich mal, zu bestimmen deutlich mehr Sinn machen können in ihrer Vorhersagekraft für Gesundheit im weiteren Verlauf. Aber vieles von dem, was da momentan angeboten wird, eben Eisbaden oder irgendwelche Infrarotkammern oder bestimmte Blutanalysen und Genanalysen, die simplifizieren einen sehr komplexen Prozess. Ja. Und es ist nicht damit getan, dass man an diesen einzelnen Schrauben rumschraubt. Und eben, was auch noch ein Problem ist, ist, dass die oftmals sehr, sehr teuer sind und mittelfristig zumindest definitiv nicht der breiten Allgemeinheit zur Verfügung stehen und damit dann soziale Ungleichheiten enorm zementieren.
Der Luca macht all die Sachen auch sehr gern. Also für ihn fühlt sich nicht nach Einschränkung an oder nach Zwang. Ab wann kann aber so eine Fixierung auf Biohacking und Langlebigkeit so problematisch werden? Oder vielleicht, weil es eben zwanghaft wird oder weil es dann auch wieder Stress auslöst bei der Person?
Genau, ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Auch das ist dann individuell zu betrachten. Also es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass jemand diese Dinge tut, wenn es jetzt in dem Fall mit einem erhöhten Wohlbefinden zu tun hat. Und ich glaube, jeder muss dann für sich merken, ist es für einen stärker eine Einschränkung, als dass es tatsächlich einen positiven Effekt hat. Und ich glaube, all das, was man im Extrem tut, führt bei vielen Menschen zumindest irgendwann dazu, dass es mit einem erhöhten Stresslevel, mit einem sehr erhöhten Druck einhergeht. Und das ist typischerweise, dann sind wir wieder bei einem Faktor, den wir empirisch gut als gut belegt ansehen können, dass das dann wieder nicht gut ist für die eigene gesunde Langlebigkeit.
Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe eine Zeit lang sehr intensiv meditiert und am Anfang hat es mir wirklich sehr, sehr gut getan. Mhm. Und irgendwann bin ich nachher fast auch wieder so in ein Leistungsdenken reingekommen beim Meditieren. Mhm. Und dann, ab dann ist es wirklich bergab gegangen und es hat mich angefangen zu stressen und ich konnte nicht mehr richtig schnaufen beim Meditieren. Und es ist mega ein spannender Effekt, hat sich eingestellt, dass das wieder der gegenteilige Effekt hat.
Und es gibt auch so ein Paradox bei vielen von diesen, gerade auf der biologischen Ebene fokussierten Anti-Aging, sag ich mal, Konzepten, dass die sich gegenseitig nicht nur aufheben, sondern dass sie gegenseitig das, was das eine versucht, sozusagen einen lebensverlängernden Effekt zu haben, dass das andere, der andere Weg da genau dagegen spielt. Also deswegen kann ich sagen, es ist auch da gewisse Vorsicht geboten und auch ein hohes Maß an notwendiger Information. Was ist eigentlich mehr so ein Hype oder was ist eigentlich tatsächlich faktbasiert?
Punkto Hype, eben so Biohacking ist momentan mega Hype. Mhm. Es gibt ja sogar den einen Typ Brian Johnson, glaube ich, der sich das Blut von seinem eigenen Sohn spritzt, um jünger zu bleiben.
Genau.
Was haltest du generell von diesem Trend oder auch von so Methoden?
Nicht sehr viel,
ja.
Kann ich, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst sagen. Aber auch Spaß beiseite. Also jemand wie Brian Johnson, der polarisiert, das sind solche extremen Personen, die natürlich immer ein gewisses Interesse und eine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sicherlich da irgendwie faszinieren. Der steckt unglaublich viel Geld rein, um auf ganz vielen einzelnen Effekten, wie er es dann sagt, sein biologisches Alter zu verringern. Es ist aber tatsächlich überhaupt nicht klar, inwiefern diese biologische Alterung von einzelnen Organen oder auch vom im Vergleich zum chronologischen Alter von einem selbst, welche funktionalen Konsequenzen das eigentlich hat.
Also was heißt funktionale Konsequenzen?
Also inwiefern das tatsächlich dazu führen wird, dass er, wenn er mal jenseits der 70 oder jenseits der 80 ist, inwiefern ihm das dann helfen wird, nur weil er jetzt, was sagt er, nicht 365 Tage im Jahr altert, sondern nur 300, weißt du, auch nicht 32 Tage im Jahr. Ja. Wen interessiert's?
Ja.
Und welche Implikation das dann hat, ob der dann ein glücklicheres, zufriedeneres oder auch sogar gesünderes Leben im hohen Alter führen wird, dass ihm mehr Selbstständigkeit oder längere Selbstständigkeit erlaubt, ist überhaupt nicht klar. Diese biologischen Parameter und diese Fixation auf Zahlen, was das Alter angeht, das Alter per se, das chronologische Alter, ist der schlechtestmögliche Prädiktor für ganz viele Gesundheits- und Krankheitsparameter. Ich glaube, was zu diskutieren ist eben, was heißt eigentlich gesundes Altern? Und da, denke ich, kann eine Disziplin wie die psychologische Alternsforschung, die sozialwissenschaftliche Alternsforschung, die biologische Alternsforschung um einen ganz zentralen Aspekt ergänzen. Denn was sozusagen diese ganzen Biohacking-Ansätze überhaupt nicht mitdenken, ist, welche Rolle die Umwelt spielt, welche Rolle die Gesellschaft spielt. Gesundes Altern muss sozusagen gedacht werden in einem Kontext, wo Menschen auch krank werden. Das werden wir nicht ganz abschaffen. Da kann ich noch so viel Biohacking betreiben, wie ich möchte. Wir werden sozusagen immer auch altersbedingte gesundheitliche Einschränkungen, die wird es geben. Und sei es nur viel, viel später. Aber Menschen werden auch krank sein und wir müssen auch als Gesellschaft Rahmenbedingungen schaffen. Das ist nämlich bei diesem ganzen Biohacking überhaupt nicht im Fokus. Welche Rolle spielt denn jenseits des Individuums die Gesellschaft, in der wir alle leben? Und wir wissen, dass sozusagen Zugang zu Gesundheit, Wissen über Gesundheit, die Möglichkeit zum Beispiel, sich gesund zu ernähren, die Möglichkeit, genügend körperlich aktiv zu sein, sozial aktiv zu sein, egal in welchem Alter, das ist etwas, was ganz wichtige Parameter sind, die gesundes Altern mit beeinflussen.
Eben, wir können Krankheit nicht abschaffen. Es geht echt darum, wie gehen wir mit Menschen um, die auch krank werden. Oder,
genau.
Oder wie können wir dafür sorgen, dass sie gut leben können, auch wenn man Gebrechen hat oder auch wenn man gewisse Krankheiten hat.
Und ich denke, das muss parallel laufen zu bestimmten Versuchen, die ich ja durchaus auch begrüße, dass vermeidbare Erkrankungen tatsächlich auch möglichst vermieden werden können. Und dafür tun wir als Gesellschaft ja schon einiges. Ich meine, es gibt nicht umsonst Public Health Bemühungen gegen das Rauchen und gegen übermäßigen Alkoholkonsum und gegen zu viel Zucker. Da passiert schon ganz viel.
Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Was ich beim ganzen Thema Biohacking spannend finde, ist, das hat auch der Luca schon gesagt, man muss es gar nicht so extrem sehen wie der Brian Johnson und da wirklich probieren eingreifen in den Körper mit irgendwelchen Gadgets oder mit irgendwie Bluttransfusion, sondern gewisse einfache, simple Sachen wie Ernährung und Bewegung sind schon sehr hilfreich.
Die sind enorm hilfreich, genau.
Und das heisst, das ist eigentlich eine gemäßigte Form von Biohacking. Ist die Frage, ob man es dann noch Biohacking oder eben einfach gesunden Lebensstil nennen, wie du gesagt hast. Danke vielmals, Christina, für das spannende Gespräch. Du kommst gerade nachher noch ein Schlusswort über. Zuerst aber noch der Hinweis auf die andere Episode. Der Luca ist schon ein paar Mal erwähnt worden in unserem Gespräch. Mit ihm habe ich eben über seinen Lebensstil geredet und wie er Biohacking in einer gemäßigten Variante betreiben. Das könnt ihr auch hören. Und jetzt nimmt es mich sehr wunder, Christina, was wäre dein Schlusswort?
Ja, mein Schlusswort. Altern ist vielfältig. Altern bedeutet nicht nur Verlust, Und es macht viel Sinn, wenn wir ein Interesse daran haben, als Person und als Gesellschaft gut zu altern, eine Kultur des Alterns zu schaffen, die möglichst vielen Menschen die Möglichkeit gibt, möglichst viel von dem, was ihnen persönlich wichtig ist, noch zu tun. Dafür ist Gesundheit auf körperlicher Ebene wichtig, aber es ist nicht die einzige Zutat zu einem gelungenen Altern.